Praktisch Faktisch, der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
Sag mal, Henning, hast du eigentlich häufig Kopfschmerzen?
Es geht. Ich hatte jetzt gerade eine Erkältung, da war es richtig schlimm. Ich merke es am meisten, also gar nicht mal so bei Stress, sondern vor allem, glaube ich, wenn ich dehydriert bin. So, das macht sich bei mir bemerkbar. Bei dir?
Ja, ich habe eigentlich auch nicht so häufig Kopfschmerzen. Am ehesten vielleicht noch, wenn ich Zahnschmerzen habe, dann strahlt das immer gleich so über den ganzen Kopf aus, aber eher so der Magen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das immer unheimlich schwer vorstellbar. Man trifft ja schon mal Leute, die so sagen, sie haben Migräne. Aber dass man irgendwie so völlig ausgenockt sein kann, so gar nichts mehr machen kann, finde ich immer unheimlich schwer vorstellbar. Und ja, manchmal muss man sich dann auch schon auch fragen, manchmal denke ich auch so, ja, jetzt reißt euch doch einfach mal zusammen, oder?
Ja, und ich glaube, also wahrscheinlich ist das so ein richtig blöder Spruch, den man dann so drückt. Aber ja, für mich ist es auch ziemlich schwer vorstellbar, dieses Thema Migräne.
Aber es ist ein Riesending, denn irgendwie, ich glaube, sogar 2 von 3 Leuten in Deutschland leiden darunter. Und deswegen haben wir uns heute einen Experten ans Telefon geholt. Er heißt Hartmut Göbel, ist Neurologe und arbeitet an der Schmerzklinik in Kiel, die auf Migräne spezialisiert ist. Ich sage herzlich willkommen, Herr Göbel.
Ja, schönen guten Tag aus dem echten Norden. Guten Tag.
Moin, moin. Ja, wie schön. Ja, aber vielleicht mal so vorneweg, wir reden die ganze Zeit über Kopfschmerzen. Irgendwie so ist das das, was die Leute am meisten, glaube ich, mit Migräne verbinden. Aber vielleicht erklären Sie mal, was ist denn Migräne überhaupt und was unterscheidet das von so einem klassischen Kopfschmerz, wie wir es jetzt beschrieben haben, weiß ich nicht, bei Stress oder bei Dehydrierung?
Ja, ich fange da mal an, wo Sie gerade aufgehört haben. Jeder scheint ja ein Experte für Kopfschmerzen zu sein. Jeder hat eine Vorstellung. Das hängt damit zusammen, weil jeder ja Kopfschmerzen mehr oder weniger kennt. Entweder beim Sport, beim Fieber, bei grippalen Infekten. Aber eben auch ganz viele kennen Kopfschmerzen aus ihrer Familie. Die Mutter hat sie, die Tochter hat sie, die Tante hat sie, die Oma hat sie auch schon immer gehabt. Also Kopfschmerzen sind die Volkskrankheit Nummer 1. Und deswegen gibt es auch so unglaublich viele Mythen zu Kopfschmerzen aus den vergangenen Jahrhunderten, Jahrzehnten. Und die sind in der Regel aber nicht konform mit den heutigen wissenschaftlichen Grundlagen, die wir haben. Wir unterscheiden 367 Hauptformen von Kopfschmerzen. Und dann ist, ja, 367. Und das sind aber nur die Hauptformen. Die kann man nochmal unterscheiden. Wir unterscheiden allein 45 verschiedene Migräneformen. Das hat alles seinen Hintergrund darin, dass die ganz spezifisch behandelt werden können. Also Kopfschmerzen ist ein ganz großes Thema und das moderne Wissen ist sehr, sehr umfangreich. Und deswegen braucht man auch spezialisiertes Wissen. Nun fragten Sie, wie unterscheidet man die? Man unterscheidet 3 Hauptkapitel. Das erste Kapitel, das sind die sogenannten primären Kopfschmerzen. Und da fängt es schon an, dass das Verständnis, das man so im Alltag hat, wackelt. Man denkt ja immer, Kopfschmerzen, die haben doch eine Ursache. Ich muss die erkennen. Ich nehme die Ursache weg und dann verschwinden die Kopfschmerzen von selbst. Das ist aber bei den hauptsächlichen Kopfschmerzen, bei den am weitesten verbreitetsten Kopfschmerzen nicht der Fall. Und dazu gehört die Migräne, der Spannungskopfschmerz, der Clusterkopfschmerz und noch eine Reihe weiterer anderer Formen. Primäre Kopfschmerzen bedeutet, die Kopfschmerzen sind die Erkrankung selbst. Ich sage das nochmal, die Kopfschmerzen haben keine andere Ursache, sie sind selber die Erkrankung, sie sind die Ursache. Und deswegen funktioniert diese Idee, dass man so in den medizinischen Orbit hinausgeht, in allen Fächern versucht, Dr. Hopping zu machen, Dr. Shopping zu machen, dass man da die Ursache findet und die einfach wegzaubert. Zum Beispiel die Halswirbelsäule ist da beliebt oder die Nasennebenhöhle oder der Ödipuskomplex oder die Zähne oder alles Mögliche. Histamin und andere Stoffe, Nahrungsmittelallergien, was man früher geglaubt hat, da suchen die Leute die Ursache, finden sie aber nie und die Kopfschmerzen bleiben also weiter bestehen. Primäre Kopfschmerzen sind die Ursache selber. Dann haben wir die sekundären Kopfschmerzen oder auch symptomatische Kopfschmerzen. Hier funktioniert das alte Schmerzbild, dass man immer Schmerzen auf eine Ursache, die man fassen kann, zurückführen kann. Da ist zum Beispiel der Bluthochdruck ein Thema, natürlich der Alkohol. Lässt man den weg, dann hat man auch keinen Kaderkopfschmerz und viele andere Kopfschmerzen sind hier also einzureihen. Und die dritte Gruppe, das sind die Neuralgien, die Gesichtsschmerzen. Trigeminusneuralgie kennt man, stechende, blitzartige Schmerzen, elektrisierende Stromstöße, die plötzlich im Ausbreitungsgebiet des Nervus trigeminus auftreten. Also eine große Vielfalt, und deswegen ist es so wichtig, dass, wenn man schwer zu behandelnde Kopfschmerzen hat, einen Kopfschmerzexperten aufsucht, eine Schmerzambulanz oder auch eine Schmerzklinik, um sich dort spezialisiert versorgen zu lassen, wenn das in der allgemeinmedizinischen Behandlung eben nicht funktioniert.
Ja, wir zeichnen diese Folge am Tag nach Alte Weiber auf. Ich glaube, mit dem Thema Dehydration, da haben wir jetzt dann doch eher die wenigsten zu tun. Es waren wahrscheinlich ein bisschen zu viel hydriert gestern. Ja.
Heißt aber auch, was ich jetzt höre, ist, da ja die Migräne, wenn ich das richtig verstehe, zu den primären Kopfschmerzen gehört, man kann eigentlich nur den Schmerz symptomatisch behandeln. Man kann irgendwie versuchen, ein Schmerzmittel zu finden, das irgendwie eben die Schmerzen abstellt. Aber man kann eigentlich nicht sagen, eben meinetwegen, wenn ich jetzt an der Halswirbelsäule dieses und jenes mache, dann hört auch die Migräne auf. Die Migräne ist dann etwas, was einen ein Leben lang begleitet.
Jawohl, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Die Migräne kann man nicht wegzaubern. Dass man diese Bereitschaft hat, Migräneattacken zu bekommen, kann man genauso wenig wegzaubern, wie die Bereitschaft zu haben, die man hat, um einen Sonnenbrand zum Beispiel zu bekommen. Ich kann aber, um in dem Bild zu bleiben, den Sonnenbrand dadurch vermeiden, indem ich eben nicht in die Sonne gehe, indem ich mich eincreme, indem ich einen Sonnenschirm benutze oder mir einfach denke, ich gehe überhaupt nicht in die Karibik und lege mich gar nicht in die Sonne. Das brauche ich nicht für meine psychologische Außenwirkung. Und da sehen Sie, obwohl die Bereitschaft genetisch durch die Erbanlagen verankert ist, hier in dem Beispiel wieder durch die helle Haut, muss man diese Erkrankung gar nicht bekommen. Und genauso ist es bei der Migräne. Ich muss die Migräne so auffassen, dass ich eine genetisch bedingte Bereitschaft habe. Der kann ich nicht davonlaufen, die kann ich auch nicht wegzaubern. Wir wissen heute durch neueste Studien, dass wir 38 Risikogene haben. Diese Risikogene steuern zwei ganz bestimmte Funktionen in unserem Körper. Erstens sensorische und psychische Funktionen. Wir steuern, wie schnell wir denken, wie tief wir fühlen, wie wir uns Gedanken machen über andere Probleme, die vielleicht bestehen könnten, die wir denken, was die Leute denken könnten. Wir sind also ständig in einer sehr starken nervlichen, sensorischen Bereitschaft. Wir können um Dreiecken denken, wir fühlen tiefer, wir haben mehr Angst, wir sind glücklicher, wir sind verliebter. Das Leben als Migränepatient ist wesentlich intensiver, das man führt. Und deswegen merkt man auch oft, wenn jemand Migräne hat, das sind sehr anspruchsvolle Menschen, die ihr Nervensystem sehr intensiv nutzen. Ein berühmtes Beispiel ist Marie Curie. Sie hatte als 20-Jährige so schwere Migräne, dass sie ihren ganzen Beruf an den Nagel hängen wollte und hat dann später trotzdem mit ihrem sehr aktiven, schnellen Nervensystem zwei Nobelpreise bekommen. Der einzige Mensch, einzige Frau auf dieser Welt auf zwei unterschiedlichen Wissenschaftsgebieten. Und da gibt es ganz viele andere berühmte Beispiele von Patienten, die dieses sehr aktive Nervensystem haben. Der zweite wichtige Punkt ist bei der Migräne, dass diese Gene die Gefäßsteuerung verändern und da eingreifen. Deswegen haben wir bei Migräne auch bestimmte Erkrankungen, die mehr wahrscheinlich sind. Zum Beispiel Bluthochdruck, zum Beispiel Herzinfarkt und leider auch Schlaganfall. Und deswegen ist Migräne mitnichten eine banale Unpässlichkeit, sondern sie kann ganz gravierende Auswirkungen haben. Wenn man Migräne hat, hat man ein erhöhtes Risiko für Depressionen, für Angsterkrankungen, auch für Medikamentenübergebrauch und für andere psychische und psychologische und soziale Komplikationen um den Faktor 8 erhöht. Auch Suizidrate ist erhöht und deswegen muss man auch Migräne sehr ernst nehmen. Das Gleiche gilt für Gefäßerkrankungen als Bluthochdruck, Schlaganfall und Herzinfarkt. Hier ist ungefähr das Risiko doppelt so hoch wie bei Nichtbetroffenen. Migräne muss man auffassen heute wie Bluthochdruck oder wie Diabetes, eine komplexe Erkrankung, die braucht ganz unterschiedliche Therapie-Herangehensweisen. Ich muss mein Verhalten ändern, mein Leben ändern, ich muss Verhaltensregeln kennen, ich muss mich adäquat ernähren, Pausen in den Alltag einfügen, Tag-Nacht-Rhythmus verändern. Ich brauche auch Medikamente zur Vorbeugung, wenn ich schwere Migräneverläufe habe und auch Akutmedikamente. Eine komplexe Erkrankung braucht also komplexe Herangehensweisen. Und es ist ähnlich, wie wenn Sie einen Fahrradschlauch haben mit 7, 8 Löchern. Sie müssen sie alle flicken, damit eben dann der Druck wieder in Ordnung kommt.
Ich möchte nochmal auf Ihr Bild mit dem Sonnenbrand zurückkommen, denn das ist natürlich, also ich habe das einerseits verstanden, auf der anderen Seite hinkt es deshalb das Bild ein bisschen, weil natürlich trotzdem, also man kann sich ja trotzdem entscheiden, ob man sich jetzt mittags in die pralle Sonne legt oder nicht. Also da gibt es dann ja schon irgendwie eine, doch irgendwie eine Ursache, ja, also da ist das ist dann doch wieder so ein bisschen wie, ich habe nicht genug getrunken oder ich hatte zu viel Stress und dann bekomme ich Kopfschmerzen oder dann bekomme ich einen Sonnenbrand. Das stimmt natürlich dann, ne, passt nicht mehr zusammen, aber trotzdem gibt es da eine Ursache. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen genauer erklären, quasi, Sie haben auch davon gesprochen, dass man dann quasi auch bei Migräne sowas wie eine Sonnencreme nehmen kann, ja. Also wie schaffe ich denn dann so einen, naja, ich sag mal, sicheres Netz oder eine Schutzumgebung. Also was ist denn das, was ich tun kann, um dem doch vorzubeugen? Weil Sie haben ja schon beschrieben, die Folgen können sehr dramatisch sein.
Ja, das Bild gleicht insofern, weil zum Beispiel Vorstellungen, Wünsche oder Absichten, die man erlernt hat, ich möchte braun sein, dazu führen, dass man tatsächlich biologische Veränderungen hat, hier eine Hautentzündung, die später sogar dann eben zu Hautkrebs führen kann. Also man sieht, der Wunsch, attraktiv zu sein, leistungsfähig zu sein, gut anzukommen in der Gesellschaft, kann später schwerwiegende biologische Folgen haben. Bei der Migräne ist das ähnlich. Ich möchte leistungsfähig sein, ich kann leistungsfähig sein, weil ich ein schnelles Nervensystem habe. Ich möchte für Erfolg zum Beispiel belohnt werden, ich möchte Neues entwickeln, vorne dran sein. Und das führt dann dazu, dass ich mich immer ständig aktiv in geistige Dinge einarbeite. Als ein Beispiel. Die Folge ist, ich mache zu viel, ich mache alles gleich, ich mache alles ganz schnell. Und das führt dazu, dass die Energieversorgung in den Nervenzellen früher oder später zusammenbricht und die Nervenzellen nicht mehr richtig arbeiten können. Und jetzt passieren die biologischen Vorgänge. Das Nervensystem fängt an, gegenzusteuern. Es versucht aktiv die Durchblutung durch eine Entzündung lokal zu verbessern. Es kommt zu einer Gefäßwandquellung. Das passiert jetzt an den Hirnhäuten im Nervensystem, die Haut, die das Hirn umgibt. Die Folge ist, dass diese Hirnhäute, diese Gefäße, Arterien aufquellen und eine Entzündungsreaktion entsteht. Und jetzt wissen wir, bei einer Entzündungsreaktion, da steigt die Schmerzempfindlichkeit an. Wir empfinden jeden Pulsschlag, jedes Pochen, jedes Hämmern wird gemeldet und wir haben diesen pochenden, hämmernden Migräneschmerz. Wenn wir uns den Kopf bewegen, dann spüren wir die Schädeldecke und wir versuchen uns ganz ruhig zu verhalten. Wir legen uns ins Bett, ziehen uns zurück, wir machen den Vorhang zu und dann das Radio aus, weil wir lärm- und lichtüberempfindlich sind und wir haben damit dann bis zu 3 Tage im Regelfall diese schwere Migräneanfälle. Im Vorfeld können aber auch neurologische Ausfälle entstehen, aufgrund der Störung der elektrischen Erregbarkeit durch das Energiedefizit in den Nervenzellen kommt es zu Ausfällen wie zum Beispiel Flimmererscheinungen, Flackerlicht, Zickzacklinien vor dem Auge. Es gibt aber auch andere Phänomene wie zum Beispiel Lähmungen, Halbseitenlähmungen, aber auch Kribbeln, Missempfindungen. Wenn diese Vorgänge in einem Bereich, den wir Hirnstamm nennen, auftreten, dann sprechen wir von einer sogenannten Hirnstammaura. Dann können ganz komplexe Probleme auftreten, wie zum Beispiel Sprachstörungen. Wir können die Worte nicht mehr richtig ausdrücken. Wir können sie zwar verstehen, weil das Großhirn noch funktioniert, aber die Werkzeuge, die notwendig sind, um zu sprechen, zu artikulieren, die funktionieren nicht. Wir haben Hörstörungen, wir haben Hörgeräusche, Tinnitus und wir haben auch Gangstörungen, Bewegungsstörungen, also ganz komplexe Phänomene, die auftreten können im Nervensystem. Und deswegen ist, wie gesagt, die Migräne eine sehr komplexe Erkrankung, die auch spezifisches neurologisches Wissen braucht, um spezifisch behandelt werden zu können.
Also spätestens jetzt ist der Punkt gekommen, an dem, ich glaube, über unsere beiden Lippen nie wieder der Satz kommen wird, stell dich nicht so an, weder innerlich noch äußerlich, weil das hört sich schon wirklich sehr, sehr schlimm an. Und ich finde das sehr interessant, dass Sie vorhin Marie Curie erwähnt haben, weil die gute Frau hat ja nichts weniger als die Radioaktivität entdeckt. Und ich weiß, dass sie, und das finde ich eben aufgrund der Charakterzüge, will ich fast sagen, die Sie jetzt von Migränepatienten beschrieben haben, finde ich besonders interessant. Sie hat sich ja nicht abhalten lassen und obwohl sie also schon unheimlich viele Folgeschäden hatte, dadurch, dass sie eben mit radioaktivem Material gearbeitet hat, hat sie immer weiter und weiter geforscht und gemacht und konnte sich da nicht zurückhalten und man hat sie immer gewarnt und sie ist ja letzten Endes an ihrer Entdeckung auch gestorben. Und es passt aber so dazu, dass genau das, was Sie beschreiben, also Menschen, die eben alles auf einmal machen wollen, die sich sehr tief in Dinge einarbeiten, die offensichtlich auch eine sehr hohe Leidensfähigkeit haben, denn sie sind es ja auch gewöhnt ihr Leben lang. Also wenn wir jetzt über solche Dinge reden wie Schmerzgedächtnis und sowas, also das hat ja sozusagen Vor- und Nachteile. Man kennt es dann auf der anderen Seite eben auch, dass man solche Zustände aushalten muss. Finde ich sehr, sehr spannend auch eben zu hören, wusste ich in der Form nicht, dass das Menschen in ihrer Art zu sein auch so verändert, diese Krankheit.
Ja, das haben Sie sehr treffend zusammengefasst. Genauso ist es. Man hat dieses schnell aktive, leistungsfähige Gehirn. Man will das ja auch nutzen. Das ist ja auch erfüllend. Und das ist ja auch toll, dass wir solche Menschen in unseren Reihen haben, die so leistungsfähig sind. Man braucht ein aktives, leistungsfähiges Nervensystem. Das ist übrigens auch der Grund, warum Migräne keine Alterserkrankung ist. Sie hört heute mit 60, 65, 70, definitiv wird sie weniger. Und ab 75 haben wir kaum noch Patienten, die betroffen sind. Und sie ist am schlimmsten in der Mitte des Lebens, wenn man 40, 45 ist. In dieser Phase haben wir am meisten Migränepatienten in dieser Altersgruppe. Und dieses aktive, leistungsfähige Gehirn mag auch der Grund dafür sein, dass Frauen bis zu dreimal häufiger betroffen sind als Männer. Das muss ich jetzt leider sagen. Männer scheinen hier das einfachere Nervensystem zu haben.
Okay. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser verstanden, wo das so herkommt. Aber lassen Sie uns noch mal auf die Sonnencreme gucken, die Sie ja selber eingeführt haben. Also was kann ich tun, um quasi mich dann, wenn ich denn weiß, also Sie haben schon gesagt, es gibt sehr unterschiedliche Ursachen und es ist eine komplexe Krankheit, wo man dann komplex drauf reagieren muss. Aber was gibt es denn so für Schutzmaßnahmen, die ich durchführen kann? Sie haben gesagt, es gibt Medikamente auf der einen Seite, aber ist das vielleicht auch was, sich ein bisschen bewusst werden, wo sind denn Stressoren in meinem Alltag oder was macht es da genau aus, um mich da ein bisschen zu wappnen vor? Weil manchmal habe ich auch schon Geschichten gehört von Leuten, die sagen, ja, egal was ich tue, irgendwann kommt der Schub dann. Ja, also irgendwann kann ich ihn nicht mehr verhindern. Vielleicht können Sie da ein bisschen was drauf eingehen, wie man sich denn davor dann schützt.
Ja, wir haben drei Hauptpfeiler für die Migräne-Therapie. Der erste Pfeiler ist der wichtigste und ohne den wird man nichts erreichen. Das ist Wissen, das ist Information, das ist das richtige Verhalten, Anpassung des Lebens, Rhythmus. Eigentlich wünschen sich die meisten Migränepatienten, die nicht gut informiert sind, eines: Es gibt irgendeine Spezialtherapie und wenn man die durchführt, dann kann man leben, wie man will und es passiert nichts mehr, man hat keine Migräne mehr. Das ist Fake, das wird nicht funktionieren. So wie beim Bluthochdruck und bei Diabetes, wir müssen uns selber ändern, das Leben anpassen an diese besonderen genetischen Voraussetzungen. Die Hauptregel heißt Regelmäßigkeit. Man darf alles tun und kann alles tun. Voraussetzung jedoch, einfach gesprochen, die Konstanz, die Regelmäßigkeit, der Gleichtakt im Alltag. Denn das spart dem Nervensystem Energieumsatz und kann damit dann das Nervensystem Funktionsweisen besser und stabiler aufrechterhalten.
Okay, also zum Beispiel, ein Schichtwechsel regelmäßig wäre jetzt dann zum Beispiel nicht gut. Ja. Also so Beispiel Krankenschwester, die vielleicht irgendwie im Dreischichtsystem arbeitet, das ist genau, ist dann Gift quasi.
So ist das. Ganz großes Problem, Schichtwechsel oder ein Bahnschaffner, der ständig wechselnde Schichten hat, Züge begleiten muss, hat ganz Schwierigkeiten. Das Gleiche gilt für Piloten, die Nachtflüge machen müssen, ein riesiges Problem. Die werden dann gleich berufsunfähig, wenn sie Migräneattacken bekommen, insbesondere Auren- und Sehstörungen. Also da sieht man, wie stark die Migräne eingreift in unser soziales Leben. Deswegen ist die Migräne auch nach der WHO, nach der Weltgesundheitsorganisation, an Nummer 1 aller behinderten Erkrankungen von Menschen, die jünger als 50 Jahren sind. Also ganz großes soziales und gesellschaftliches Problem. Gleichtakt, Regelmäßigkeit, Schichtwechsel. Wechselthema natürlich. Aber erstmal die regelmäßige Ernährung. Frühstück, Mittagessen und Abendessen zu festen Zeiten. Gerade für Jugendliche, für Kinder gilt, dass die häufig ohne Frühstück in die Schule gehen. Wenn man Migräne bekommen will, gibt es eine ganz prima Rat, einfach nicht frühstücken und sofort körperlich aktiv werden. Warum? Körper wird ins Energiedefizit kommen, hat keine Kohlenhydrate am Morgen und bekommt dann um 10 Uhr, 11 Uhr die Migräneattacke. Kindern, die sind blass und bleich, es wird ihnen schwindelig, können sich nicht mehr konzentrieren. Mittagessen vor 13 Uhr, damit diese Blutzuckerspiegel aufrechterhalten werden, Energieumsatz im Nervensystem stabil bleibt. Pausen, ganz wichtig. Auch ein ganz wichtiger Rat, oft werde ich gefragt, was soll ich denn tun? Es ist genau das Gegenteil notwendig. Einmal am Tag eine halbe Stunde nichts tun, entspannen, zur Ruhe kommen, Nervensystem wieder Kraft auftanken lassen, Pausen. Das ist in unserem Leben heutzutage natürlich immer schwieriger. Hier muss ja gerade alles immer schneller, alles impulsiver kommen, alles auf einmal gemacht werden. Aber diese alte Regel sollte man auch berücksichtigen. Gibt es auch Entspannungsverfahren, die man lernen kann? Zum Beispiel die progressive Muskelrelaxation. Wir kennen das aus dem Tierreich. Der Hund, der streckt sich, die Katze macht den Buckel. Das dürfen wir ja nicht. Da hat man uns in der Schule verboten zu gehen oder uns zu strecken, ist aber sehr gesund und deswegen wird es auch medizinisch eingesetzt im Rahmen der sogenannten progressiven Muskelrelaxation. Die kann man selber lernen. Da gibt es eine kostenlose App, die Migräne-App, die hier von uns zusammen mit der Techniker Krankenkasse entwickelt worden ist. Da ist die draufgespielt. Man braucht das nur anzuhören und kann dann entsprechend das trainieren. Das muss man auch trainieren, damit man es immer wieder besser kann.
Ja, jetzt, das war jetzt, glaube ich, war das jetzt der erste Punkt? Also Sie haben ja gesagt, es gibt irgendwie drei Säulen, glaube ich, die man beachten muss. Waren das schon alle drei oder war es die erste?
Nein, das war der erste. Nun gibt es aber Menschen, die haben so aggressive sensorische Situationen im Nervensystem, dass sie immer wieder in die nächste Attacke kommen. Und jetzt muss ich vorbeugen mit Medikamenten, die gibt es auch. Diese Medikamente haben den gemeinsamen Nenner, dass sie den Energieumsatz stabilisieren, dass sie stabilisieren, dass die Patienten immer schneller, immer heftiger, immer mehr an Energie in ihren Nervenzellen brauchen. Dazu gibt es zum Beispiel Blutdruckmittel, die Beta-Blocker, die man einsetzen kann, aber auch Calcium-Antagonisten, bestimmte Antiepileptika kann man einsetzen. Es gibt auch das Botulinumtoxin und schließlich jetzt seit einigen Wochen einen Antikörper, der einen Entzündungsstoff blockieren soll und der verantwortlich ist für diese Entzündungsreaktion bei der Migräne. Also wir sehen, wie stark entwickelt das heutige Wissen ist zur Migränevorbeugung. Und der dritte Schritt ist die Attackentherapie. Hier wird dann entweder über Schmerzmittel oder spezifische Migränemittel, die Triptane, werden diese Entzündungsreaktionen gestoppt, akut, wie ein Feuerlöscher quasi, wenn man das so will. Die Schmerzempfindlichkeit wird stabilisiert oder die Entzündungsreaktion wird ebenfalls blockiert, damit diese Schmerzen aufhören.
Das Erste, muss ich sagen, was Sie erzählt haben, alles, was ich selber tun kann, hört sich auch so ein bisschen an wie eine Anleitung grundsätzlich zum gesunden Leben. Mhm. Ziemlich vieles davon könnten sehr viele Menschen brauchen, auch für andere Dinge, nicht nur Kopfschmerzen, sondern alle möglichen Alltagsprobleme. Also klar, ich möchte jetzt die Migräne nicht kleinreden, aber alle möglichen Probleme, die eben letzten Endes durch Stress und ungesundes Leben auftauchen. Was ich jetzt auch verstanden habe, ist, ich habe natürlich auch ein bisschen Vorrecherche gemacht und bin eben immer wieder über das Wörtchen Prävention gestolpert. Und jetzt verstehe ich auch, warum man unbedingt präventiv arbeiten muss. Aber was macht man denn, wenn Sie sprachen jetzt gerade von der Attackentherapie. Gibt es denn eine Situation, in der ein Migränepatient weiß, jetzt muss ich eigentlich ins Krankenhaus, jetzt hilft mir gar nichts mehr?
Ja, das gibt es leider auch. Es gibt auch schwerwiegende Komplikationen im Rahmen einer Migräneattacke, wo man zum Beispiel einen Schlaganfall entwickeln kann, einen migränösen Infarkt, wie man sagt, oder auch einen epileptischen Anfall sich aus einer Migräneattacke entwickelt. Also schwerwiegende Folgen. Es gibt Patienten bei der Hirnstammaura, die verlieren. Gibt es auch schwerwiegende Komplikationen, was man eben spürt oder wenn sowas auf der Autobahn passiert, schwerwiegende Komplikationen entstehen. Das sind jetzt besondere neurologische Probleme, aber viele Patienten, die mit einer Migräne behaftet sind, kennen auch den sogenannten Status Migrinosus. Das sind Attacken, die hören einfach nicht auf. Die gehen über 4 Tage, über 5 Tage, über eine ganze Woche. Und das Bild muss man sich einmal auch vorstellen, wie es den Leuten geht. Die liegen 4, 5, 6 Tage im Badezimmer auf den kalten Kacheln, weil wenn sie einmal versuchen, den Kopf hochzuheben, kommt Erbrechen im Schwall. Sie dehydrieren, sie verlieren Wasser, sie können nicht mehr essen, es ist entschwindlich und sie kommen einfach nicht voran. Wenn sie ein Medikament einnehmen, erbrechen sie das sofort. Das ist der Alltag, in Anführungszeichen, von Migränepatienten. Das Gemeine ist, man sieht das nicht. Die leben hinter vorgezogenen Gardinen. Sie haben nichts ausgefressen, haben trotzdem Hausarrest, 3, 4 Tage, liegen auf den Kacheln im Badezimmer und erbrechen sich im wahrsten Sinne des Wortes die Seele aus dem Leib. Und das passiert immer wieder. Und in dieser Situation passiert es auch, dass Patienten dann eben den Notarzt rufen müssen, ins Krankenhaus aufgenommen werden. Dann muss wieder Flüssigkeit zugeführt werden, die Übelkeit muss behandelt werden, die schweren Schmerzen müssen behandelt werden und sie werden dann eben entsprechend dann auch notfallmäßig stationär dann behandlungspflichtig.
Also ein Thema, das ja heute immer wieder diskutiert wird, sind die Naturheilverfahren, von denen wir auch immer wieder mitbekommen, dass es auch leider Leute gibt, die damit behandeln und sehr negative und schlimme Effekte erzielen. Aber umgedreht gibt es auch viele Leute, die darauf schwören, von Akupunktur bis hin zu Globuli. Was sagen Sie dazu? Kann das irgendwie was bringen?
Das Thema hängt natürlich damit zusammen, dass Menschen schon so immer Migräne hatten. Das geht los bei Hildegard von Bingen, kennt man Migräneattacken aus alten Papyrus, kennt man Migräneattacken geschrieben in der Literatur. Es sind sehr viele Migräneattacken beschrieben und viele Menschen suchten natürlich nach Lösungen und jede Generation hat so seine Lösung eben versucht zu finden, weil man den Schmerz einfach nicht aushalten kann. Und man muss leider sagen, dass die Medizin sich viele Jahrhunderte nicht um Migränepatienten gekümmert hat, intensiv gekümmert hat und das Wissen zur Migräne und auch zur Klassifikation wirklich noch nicht mal eine gute Generation alt ist, also die letzten 20 bis 30 Jahren erst entstanden ist. Die Menschen mussten sich ja irgendwie helfen. Sie mussten versuchen, die Schmerzen zu lindern. Und da gibt es viele Ansätze. Schmerzmittel zum Beispiel aus dem Saft der Salweide, die Salicylsäure. Man hat früher Weidenrinde gekaut oder den Saft direkt auch eingenommen. Das Thema Cannabis ist eine Option gegen Übelkeiten, Erbrechen. In den letzten Jahrhunderten hat man das versucht. Das alles wirkt ein bisschen und kann auch lindern, aber es löst nicht das Problem. Das Thema Akupunktur wurde intensiv untersucht und man hat leider keinen nachweisbaren Effekt gefunden. Wenn man eine Scheinakupunktur macht, hilft das genauso, wie wenn man eine sogenannte klassische chinesische Akupunktur macht. Ich selber wurde eingeladen von China, vom Gesundheitsministerium, um dort zu berichten, wie man hier in der wissenschaftlichen Medizin Migräne und Kopfschmerzen behandelt, weil die haben gesehen, ein Gesundheitssystem, das funktioniert, charakterisiert sich dadurch, dass sie gerade für Volkskrankheiten effektive Therapien anbietet. Und selbst also dieses Land setzt nicht mehr auf Akupunktur, außer in abgelegenen Gegenden, wo es keine Ärzte gibt, weil man da ja auch irgendwie lindern will. Bei solchen Verfahren funktioniert meistens eines, Patienten setzen sich einmal hin oder legen sich hin und gehen einmal eine halbe Stunde aus der Welt heraus und kommen zur Ruhe und zur Entspannung. Das haben wir am Anfang schon erläutert. Das funktioniert auch, Energie wird gespart im Nervensystem, das Nervensystem kann einmal herunterfahren und es kommt dann eben zur Ruhe. Und deswegen funktioniert die sogenannte klassische Akupunktur genauso wie eine Scheinakupunktur. Es ist eine besondere Form der Entspannung, an diesem Beispiel einmal zu erläutern. Viele Verfahren, die an der Halswirbelsäule einsetzen, haben einen ähnlichen Mechanismus. Patienten kommen einmal zur Ruhe. Solche Dinge kann man auch erreichen, wenn man im Park spazieren geht, sich mal auf die Bank setzt, den Vögel zuhört oder einfach den Wolken nachschaut, einfach mal abstellt, einmal nichts tut, was ich vorhin auch sagte. Und wenn das die Patienten wissen, machen die das auch. Sie sind ja verzweifelt in der Hoffnung nach einer Therapie und deswegen ist es auch so wichtig, dass sie sich über zeitgemäße Möglichkeiten und das heutige Wissen informieren, dass der Migräne eben zugrunde liegt.
Ich hatte mir vor der Folge die Frage mitgenommen, schon zu fragen, ab wann ich denn weiß, ob ich jetzt normale Kopfschmerzen habe oder Migräne. Und ich glaube, das wird schon deutlich aus Ihren Schilderungen, dass das dann einfach irgendwann ein Leidensdruck ist, den man dann schon auch realisiert, dass das nichts ganz Einfaches mehr ist. Aber Sie haben ja nun gerade wirklich auch sehr drastische Fälle geschildert von Leuten, die wirklich tagelang auf dem Boden liegen und sich dann ständig übergeben müssen, wenn sie sich bewegen. Geben Sie doch mal eine Einordnung. Also Wie viele Menschen betrifft denn so ein schlimmes Krankheitsbild und wie viele betrifft eher so eine Vorstufe, die aber auch schon sehr schlimm sein kann?
Also die sogenannte epidemiologischen Zahlen, Epidemiologie übersetzt das, was über das Volk kommt, die sind gut bekannt mittlerweile von der Migräne. Innerhalb eines Jahres sind 15% der Bevölkerung betroffen. Während des ganzen Lebens erkennen wir Migräneattacken bei rund 40% der Bevölkerung. Das ist also eine ganz große, verbreitete Problematik. Wir haben daneben den Spannungskopfschmerz, dieser Alltagskopfschmerz, den wir alle kennen, wenn wir zu lange aufwachen, nicht richtig an der frischen Luft waren, zu wenig getrunken haben, wie Sie vorhin schon geschildert haben, zu lange am Computer gesessen sind, Nervensystem hat dann diesen sogenannten Kopfschmerz vom Spannungsstück. Man kann Migräne relativ schnell und einfach erkennen an folgenden Merkmalen. Erstens, die Attacken dauern 4 bis 72 Stunden, 4 Stunden bis zu 3 Tage. Zweitens, der Kopfschmerz, und das ist jetzt wichtig, verstärkt sich bei körperlicher Tätigkeit, weil diese entzündeten Hirnhäuten bei jeder Bewegung erschüttert werden und das macht den Schmerz schlimmer. Und deswegen legt man sich auch hin und sucht Ruhe und Entspannung. Also verstärkt sich der Kopfschmerz bei körperlicher Aktivität, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Migräne hat, hoch. Und dann hat man Lärm- und Lichtempfindlichkeit. Übelkeit kann auftreten, Erbrechen tritt seltener auf. Aber dass man eben nicht gerne in das Helle schaut, dass man es lieber ruhig hat und sich zurückzieht. Das sind die wichtigen Merkmale, um die Migräne zu erkennen. Habe ich Spannungskopfschmerz, dann habe ich eher das Gefühl, ich gehe jetzt mal raus an die frische Luft, laufe ein bisschen, bewege mich, lenke mich ab, tue irgendetwas, damit ich diese Schmerzen verbessern kann. Und damit hat man schon fast 92% aller Kopfschmerzformen unterschieden, weil Migräne und der Spannungskopfschmerz die häufigsten Kopfschmerzen sind. Bei diesen anderen, den sekundären symptomatischen Kopfschmerzen, da brauche ich in der Regel immer einen Arzt, damit er mich untersucht, um diese Ursache herauszufinden, die die Schmerzen als Symptom dann bedingen.
Wir wollen ja auch immer gerne Hörerfragen mit einbeziehen und das hier ist eine Hörerin gewesen, die zwar bei uns aus der Redaktion kommt, die aber als sie gehört hat, dass wir was über Migräne machen, direkt gesagt hat, kannst du bitte eine Frage stellen? Insofern mache ich das jetzt noch. Sie hat nämlich erzählt, und ich könnte mir vorstellen, dass das viele betrifft, dass sie sehr speziell auf Getränke reagiert. Also Rotwein oder Wein überhaupt ganz grundsätzlich, völlig egal welchen, kann sie überhaupt nicht trinken. Bier und Gin Tonic funktioniert aber und sie fragt sich, wie das überhaupt so sein kann. Und ich habe gedacht, ich nehme die Frage mal mit, weil wie gesagt, das Thema Wein, Bekömmlichkeit von Wein ist ja eines, das tatsächlich häufiger in verschiedenen Kontexten aufkommt.
Es ist, interessiert natürlich viele, gerade am 1.1. oder jetzt in dieser Karnevalszeit. Das kann man ganz gut verstehen. Das Gehirn verbrennt Kohlenhydrate als Energieträger. Es braucht kein Fett und kein Eiweiß, sondern eben Kohlenhydrate. Kohlenhydrate, alles, was auf dem Acker wächst oder auch im Weinberg. Das ist der Energieträger. Deswegen mögen Migränepatienten auch gerne Süßes oder Hochkalorisches. Beim Wein ist es so, oder bei alkoholischen Getränken, dass die auch Kohlenhydrate enthalten, und zwar viel Fructose und Fuselzucker, die da drin sind. Und gerade diese süßen Getränke, die Sie genannt haben, Rotwein oder ungegorene Sekte zum Beispiel, die enthalten eben diese Fuselzucker und stören jetzt den Energieumsatz in den Nervenzellen. Trinkt man dagegen trockene Getränke oder eben auch so, wie Sie sagten, Gin oder auch Wodka, wo auch Alkohol drin ist, aber diese Zucker eben nicht, dann ist man da weniger gefährdet und das kriegen die Betroffenen natürlich dann auch schnell heraus. Es kommt dann aber noch etwas dazu. Alkoholiker, die führen zu einer verstärkten Nierenaktivität. Man muss häufiger auf die Toilette. Dann kommt eben diese Entwässerung noch ins Spiel. Das Gehirn braucht auch noch Wasser. Und die dritte Sache ist, dass man in der Regel, wenn man eben trinkt, in schlecht gelüfteten Räumen mit der Zeit sitzt. Und das Gehirn braucht aber auch Sauerstoff. Es sind 3 Dinge, die das Gehirn dringend braucht, also Sauerstoff, Flüssigkeit, Wasser und die Kohlenhydrate. Und an diesen 3 mangelt es dann, wenn man eben auf Party geht und das nicht beachtet. Und dann entstört diese Störung mit dem Kaderkopfschmerz, der dann auftritt und der dann eben verlängert dann diesen Kopfschmerz am Neujahrsmorgen oder auch an anderen Tagen dann eben bedingt.
Migräne eine echt ernsthafte Erkrankung, mit der man, so wie ich das höre, unbedingt auch zum Arzt gehen sollte, weil man eigentlich alleine damit gar nicht fertig werden kann. Und ich glaube, ich weiß ja, wer bei uns in der Redaktion Migräne hat, wenn da mal wieder so ein Fall ist. Weiß ich auf jeden Fall jetzt, dass ich zu denen dann sage, geht doch mal eine Runde um den Block. Jetzt wird ja das Wetter im Zweifelsfall auch nur schöner in den nächsten Monaten. Und dann kann man sich mit denen auch mal nach draußen setzen. Ja, vielen Dank an Sie, Herr Professor Göbel.
Sehr gerne, ja. Alles Gute für Sie und ich hoffe, dass Sie die Tage jetzt ohne Kopfschmerzen verbringen können.
Wir geben uns Mühe.
Ganz genau. Und wenn ihr sagt, also das war jetzt so toll und ihr habt so viel Informationen bekommen, da gibt es eine andere Krankheit oder eine Situation oder eine bestimmte Sache, über die wollt ihr einfach gerne mehr wissen, dann schreibt uns an praktisch-faktisch in einem Wort @rheinische-post.de und dann gehen Henning und ich los und finden alle Antworten und alle Experten. Henning, was sagst du?
Ich habe großen Respekt vor Menschen, die mit Migräne leben und es trotzdem irgendwie auf die Reihe bekommen. Ja, ich habe sehr, sehr viel gelernt.
Absolut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao, ciao.
Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.